Live von der Sommerbibelschule. Eindrücke und Gedanken zum Jakobusbrief. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche habe ich für euch exklusive Eindrücke von der Sommerbibelschule in Volkenroda.
Ja, auch nochmal ein Hallo von mir. Wie gesagt, ich bin Gerd Leupold, ich bin verheiratet, das hat Anton vorhin nicht gesagt, mit Judika, so eine kleine Rothaarige, die fällt vielleicht auf. Und dann noch zwei wunderschöne Töchter, die fallen auch manchmal auf, weil sie manchmal schreien, aber in der Regel sind sie schon wirklich zwei ganz liebe. Ich habe mal einen folgenschweren Fehler gemacht, als ich so irgendwas zwischen 10 und 14 Jahre alt war. Und zwar, ich habe damals sehr, sehr gerne sowas wie Grießbrei oder Milchreis gegessen. Und da hat man mir dann zum Geburtstag oder zu irgendwelchen Feierlichkeiten manchmal diese Dr. Oetker-Tüten geschenkt. Und als ich dann irgendwann mal gedacht habe, jetzt zum ersten Mal mache ich das mal selbst, habe ich mir die Tüte hergenommen, habe hinten drauf gelesen und habe gelesen, 1 bis 2 Liter Milch zum Kochen bringen, dann das Pulver einrühren und vom Herd ziehen und noch 5 Minuten bei gelegentlichem Rühren ziehen lassen. Es ist aber ein Problem gewesen. Ich habe diese Anleitung fehlinterpretiert. Ich habe vielleicht nicht unbedingt falsch gelesen, ne? Denn 1 bis 2 Liter, also 1/2, kann man vielleicht irgendwie auch da reindeuten. Und ich habe mich dann gewundert, warum das nichts wurde. Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann das war, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, als mein Vater mir erklärte, Gerd, das ist ein 1/2 Liter. Und manchmal, so wie es mir so ging beim Lesen dieser Anleitung, geht es uns, auch wenn wir die Bibel lesen. Wir haben bestimmte Begriffe und wir lesen vielleicht manchmal gar nicht so falsch 1 bis 2, obwohl da eigentlich 1/2 stehen sollte. Und weil das eben so ist, deswegen habe ich noch ein paar Vorbemerkungen mitgebracht, bevor wir diesen Text, der sich eigentlich um dieses eine Thema dreht, dass Glaube ohne Werke nutzlos und tot ist, uns genauer anschauen. Vorbemerkungen. Genau, die Vorbemerkung Nummer 1, du bist mit einer Geschichte hier. Und ich will da auch noch ein bisschen von mir erzählen, ihr lernt mich also noch ein bisschen kennen. Ich bin mit 15 Jahren ungefähr zum Glauben gekommen. Da hatte ein Jugendleiter von uns damals bei einer Wochenendfreizeit eine sehr eindrückliche Predigt gehalten über das Sendschreiben an Laodicea und hat das auch so direkt gesagt, dass ein laues Leben ziemlich scheiße ist, sondern es ist gut, wenn wir heiß sind, wenn wir brennen für Jesus. Und das hat dazu geführt, weil natürlich hat man so eine gewisse Geschichte im christlichen Elternhaus aufgewachsen, dass mich das überzeugt hat. Ich wollte ja auch den Himmel und wollte Jesus dienen und habe das an dem Abend festgemacht. Was ich aber dann gemerkt habe, dass in meinem Enthusiasmus, den ich dann hatte, dass jetzt ja so alles richtig sein muss. Ich habe angefangen, die Bibel durchzulesen und habe mich versucht, an bestimmte Dinge zu orientieren. Das, was in der Bibel steht, was ich auch schon davor wusste oder was ich meinte zu wissen. Und dann bin ich an mir selbst gescheitert. Glaube ohne Werke ist tot, hing wie ein Damoklesschwert über mir, was gefühlt sofort über mich runterfallen kann, weil ich kann es nicht, ich habe es nicht geschafft. Wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, dass ich ziemliches Problem damals noch viel, viel mehr hatte als jetzt mit so Jähzorn. Wenn ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, dass ich dann durchgedreht bin und dann das auch gerade an meinen Brüdern, der auch ein bisschen jünger ist als ich, den ihr jetzt hier nicht kennt und 2 andere, die springen hier mit rum, dass wir da immer intensive Auseinandersetzungen hatten wegen, also 3 Brüder sind hier, sorry Matze, dass ich immer dieses Ding hatte, ja, es ist wieder passiert. Und was soll ich machen? Was rettet mich? Und mein Glaubensleben, ne, wenn man dann auch noch so 16 Jahre ist und dann beginnt die Versuchung, die sexuelle Versuchung und man fällt in Pornografie und fällt immer öfter, obwohl man es gar nicht will. Und dann schwebt das über dir. Glaube ohne Werke ist tot. Und das macht dich fertig. Du bist mit einer Geschichte hier und du liest vielleicht, wie ich damals auch, eher einhalb bei diesem, eher ein bis zwei statt einhalb, wenn du das liest und hast Angst, du bist gehemmt. Dein Christsein fühlt sich nicht an, wie es sich anfühlen sollte. Du hörst, dass Christsein Freude ist und es macht keinen Spaß. Vielleicht geht dir das jetzt auch so, ne? Wir haben das heute früh kurz in unserer Gruppenzeit gehabt. Du gibst dir diesen Text, Jakobus, und wir beschäftigen uns eigentlich die ganze Zeit damit, immer wieder rechts und links eine Ohrfeigen zu lassen. Also das ist ja wirklich so, ne? Alle sagen, uns fällt es in der Gruppe überhaupt nicht schwer, immer zu sagen, das läuft nicht, ja, und da müssen wir auch wieder Buße tun und so weiter. Also, und das kann dann sein, wenn du dann so einen Druck verspürst, wie ich damals, dass sich das fertig macht. Als ich dann älter wurde, so mit ungefähr 16 Jahren, habe ich angefangen, viel Hans-Peter Reuer-Predigten zu hören. Und daraus habe ich erkannt, der ist übrigens auch sehr von Neil T. Anderson geprägt gewesen, Freiheit in Christus, diese kurze Werbung, Günther, ne, habe ich für dich gemacht. Da habe ich gemerkt, dass ich es nicht muss, sondern Jesus der ist, der in mir vollbringt. Jesus ist der, der in mir vollbringt. Er ist meine Kraft. Er ist das Wollen und das Vollbringen in meinem Leben. Aber wisst ihr, was ich damit unterbewusst getan habe? Ich habe unterbewusst plötzlich angefangen, Texte wie Jakobus 2 zu ignorieren. Ich habe Glaube ohne Werke ist tot einfach ignoriert, weil ich mich nur noch darauf konzentriert hatte, Jesus ist alles in mir. Dieses Jesus ist das Wollen und das Vollbringen und habe dabei vergessen, im Philipper 2, Vers 13, dass da in dem Teilsatz direkt davor steht, dass wir unser Leben mit Furcht und Zittern kultivieren sollten, sodass da auch was drauf wachsen kann. Das steht dann denn vor dem Vers 13. Vielleicht noch mal angucken heute Abend. Und ich habe gemerkt, ich habe unterbewusst, das habe ich ja nicht mit Absicht gemacht, dieses, dass Werke zum Glauben dazugehören, aktiv vergessen. Und auch da wieder habe ich nur so ein bis zwei gelesen und weniger einhalb. Und deswegen ist das für mich so eine große Herausforderung heute. Und deswegen will ich jetzt auch nochmal beten, weil ich das von mir selber kenne und immer wieder auch selbst in die Versuchung falle, dass ich das missverstehe, was mit den Werken gemeint ist. Und dass Gott uns heute, egal wo wir sind, weil wir sind alle unterschiedlich hier, mit der Prägung, die wir aus Gemeinde haben, die dein Charakter, ein Perfektionist, nimmt sowas anders auf, als jemand, der kein Perfektionist ist. Dass Gott uns heute an der Stelle anspricht, wo wir stehen. Gott, du siehst dieses Thema, was dir so wichtig ist, dass unser Glaube Werke hat. Und dass sogar Glaube ohne Werke tot ist. Das bedeutet, wir sind nicht lebendig. Und du siehst aber die Herausforderung, der Teufel, der uns versucht oder unser korruptes Herz, was uns dann immer wieder die Lügen einreden will, dass ich nicht genüge oder dass es vielleicht doch ein bisschen egal ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute durch deinen Geist da ansprichst, wo es hingehört und dass du alle Lüge, die da im Raum stehen kannst, auch in meinem Herzen jetzt gerade, so die ausräumst und dass wir heute wirklich gut hören können. Amen. Ja, Vorbemerkungen, ihr seht, steht ein erstens, es gibt ein zweitens. Und zwar, wenn du ein Kind Gottes bist, dann gibt es auch so Bibelverse, die so ziemlich eindrücklich ausdrücken, was Gott über dich denkt oder über dich empfindet. Und das ist mir auch wichtig, das wieder nochmal zu sagen. Ja, dieses Zephania 3, Vers 17, was der ein oder andere unter euch vielleicht schon kennt, ist schon wirklich so ein Hammervers, wenn man sich denkt, hey, was empfindet dieser Gott für mich? Welche Emotion hat er, wenn er mich als sein Kind anschaut? Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Na, wenn es heute Abend auch wieder ziemlich viel Sünde auffällt in unserem Leben, unser korruptes Herz, so wie wir halt sind, dass wir einfach wissen, ja, wir haben einen Gott in unserer Mitte, einen Held, der rettet. Und er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Ja, das ist so ähnlich wie, wo wir Deutschland gegen Dänemark angeguckt haben. Und dann hattest du erst diesen Fußnagel im Abseits. Ja, und dann war das doch Abseits. Und du hast so eine gewisse Grundstimmung. Ja, das ist gut. Jetzt ist doch Momentum da. Und kurz danach gibt es diesen Elfmeter, den, glaube ich, Kai Havertz da noch verwandelt. Und dann hast du schon eine gewisse fröhliche Grundstimmung und dann kommt noch das Freuen darüber und Fröhlichkeit dazu. Also nochmal so, es ist schon gut und dann kommt noch was Tolles dazu. So denkt Gott über dich, wenn er dich anguckt, wenn du sein Kind bist. Er schweigt in Liebe. Ne? Meine Tochter Ella, die hat jetzt vorgestern beim Mittagstisch so da gestanden und hat einfach ihre Hand ruhig gehalten und hat eine Fliege darauf laufen lassen. Und das war so ein Moment, wo ich mir echt gedacht habe, da kannst du einfach nur so als Vater, wenn du das anguckst, ne, da kannst du nur in Liebe schweigen, da fällt dir nichts anderes dazu ein. Und so denkt Gott über dich, wenn er dich sieht, wenn du sein Kind bist, sieht er dich und er schweigt in Liebe, empfehlen manchmal die Worte. Und dann er jaucht über dich mit Jubel. Haben wir vorhin erlebt, ne? Als hier G3 war es, ne? Als die vorhin so völlig ausgerastet sind. Ich habe da rüber geguckt. Die sind aufgestanden, haben die Faust in die Luft gestreckt und haben sie völlig ausgerastet. Das ist das, was Jauchzen mit Jubel bedeutet. Und so denkt Gott über uns. Er freut sich mit dieser Emotion, die wir vorhin erlebt haben, weil ihr den Sieg errungen habt. Freut er sich über uns als seine Kinder, wenn wir seine Kinder sind, liebt er uns so sehr, dass er voller Freude ist, dass er jauchzt, dass er ausrastet und dass er einfach auch mal in Liebe schweigen kann. Und das ist mir wichtig. Und eine letzte Vorbemerkung ist einfach die, nochmal zurückzukommen zu den Werken, mit denen wir uns auch beschäftigen. Jürgens Podcast, Jesu Leben und Lehre, ging in letzter Zeit um Johannes 8. Und ich höre da früh immer beim Geschirrspiel ausräumen rein und habe mir so gedacht, Mensch, Johannes 8, das klingt fast wie Jakobus 2. Also natürlich ist das ein bisschen länger, also ab Vers 12. Jesus ist das Licht der Welt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann geht es sogar um Glaubenswerke und um Abraham. Und ich habe mir gedacht, Mensch, so viele Parallelen kann es doch gar nicht geben. Also, wenn man sich damit befasst, dann hört man vielleicht doch manchmal immer das, was gerade das Thema, was einen beschäftigt. Aber ich fand das schon irgendwie beeindruckend. Aber der Punkt ist der, dass Johannes 8 halt sagt, Jesus ist das Licht der Welt und seine Gebote, also diese Anweisungen, die er uns gibt in seinem Wort, die gehören mit dazu. Die sind mit Licht. Also wir hatten das ja gestern, das Gesetz der Freiheit. Und das ist mit Licht. Also um es mal so zu sagen, ne, es hilft uns, ganz Mensch zu sein, so wie Gott sich uns gedacht hat, wenn wir uns an seine Gebote halten. Und das ist einfach genial, sich das vor Augen zu halten und sich auch immer mal daran zu erinnern. Denn man muss sich manchmal auch auf Wahrheiten stellen, wenn man sie gerade nicht wahrhaben kann. Zum Beispiel als ich vorhin aufgeregt war, musste ich mich auch immer mal so ein paar Wahrheiten wieder zusagen. Es kommt nicht darauf an, wie du hier performst, sondern es kommt darauf an, was Jesus über mich denkt. Das ist halt manchmal so. Und genauso müssen wir uns immer wieder daran erinnern, ja, wenn es uns manchmal schwerfällt, wenn wir es nicht verstehen können, im Zweifel stellen wir uns auf die Wahrheit und sagen, ja Gott, wir vertrauen dir. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihm aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? Also wir werden jetzt sehen in dem Text, ist euch vielleicht schon aufgefallen, als Anton den vorhin vorgelesen hat, Jakobus wiederholt sich immer wieder, immer wieder, immer wieder und deswegen werde ich mich auch heute immer wieder wiederholen müssen. Und Jakobus steigt in diesem Text ein, indem er halt ein konkretes Werk nennt und es rahmt mit der Frage, was nutzt es? Was nutzt es? Und ich will euch mal erklären anhand von einem eigenen Beispiel, was so Glaubensnutzen überhaupt bedeutet. Und das will ich tun anhand von diesem schönen Mann. Manuel Schlosser, das ist unser Sanitäter hier auf der SOPS. Und guckt euch das Bild genau an. Ne? Der Kerl, der sitzt, der Bart, wirklich super. Da ist jedes Haar an der Stelle, an der es sein sollte. Und bei mir ist das leider nicht immer so. Meine Frau hat sich auch manchmal beschwert, dass mein Bart etwas kratzen würde. Und ich habe gedacht, ich suche mir Hilfe bei Manuel und frage, was man dazu machen kann. Weil es sieht aus, als hätte er Erfahrung. Und jetzt ist das Spannende. Ich habe mir von Manuel erklären lassen, was es heißt, gute Bartpflegemittel zu verwenden. Und das Krasse ist, ich habe ihm geglaubt. Ich glaubte, was er sagte. Ich glaubte, dass dieses spezielle Öl gerade das ist, was es braucht, um länger haltbar zu sein. Und was ist spannend? Warum ist dieser Glaube, den ich an Manuel hatte, nutzlos? Ich habe mir nichts von dem Zeug gekauft. Ich bin im Rossmann gefahren und habe mir einen billigen Bartbalsam gekauft und damit lebe ich jetzt bisher. Aber einfach, um das zu verstehen, das ist nutzloser Glaube, so wie den Jakobus hier beschreibt. Ich hatte die Möglichkeit und ich wusste um die Rettung meines Bartproblems und ich habe es ignoriert. Und das ist nutzloser Glaube und das ist das, was der Text an der Stelle auch sagen will. Ich will euch auf der anderen Seite einfach nochmal erklären, was es heißt, diesen rettenden Glauben zu haben. Kann etwa der Glaube ihn retten? Man sieht da hier, Jakobus argumentiert gegen jemand. Und jemand ist nicht genau personifiziert, vielleicht ist es eine Gruppe, vielleicht ist es auch eine Person, die er vor Augen hatte. Auf jeden Fall ist es ein jemand, der sagt, ich habe einen Glauben wie Gerd Leubold gegenüber Bartpflegemittel. Ne? Vielleicht ist das so. Er habe Glauben, aber keine Werke. Und kann dieser Glaube ihn retten? Und das ist eine rhetorische Frage, die er damit beantwortet, dass er wieder zwei rhetorische Fragen stellt mit, was nützt es? Und ich will euch jetzt mal erklären, auch wieder anhand von einem Beispiel, was ich erlebt hatte, was mich tief bewegt hat irgendwie, als ich erfahren hatte, dass ich hier diese Predigt halten darf, war ich kurz danach mit meinen Töchtern im Sahnpark in Grimmitschau unterwegs. Das ist so 7-8 Minuten entfernt von unserer Wohnung, in der wir wohnen. Und da ist so ein kleiner Tierpark und Spielplatz. Und Ella, meine größere Tochter, die hatte diese glorreiche Idee, plötzlich ohne Grund, also es gab keine Anzeichen dafür, den Berg hoch zu marschieren. Und ich bin dann halt mit. Und das Spannende war, dass er irgendwann zwischendrin Angst bekommen hatte. Weil das ist schon ein bisschen zu steil eigentlich für so ein kleines Kind. Und vielleicht alleine wäre das so schief gegangen. Aber das Spannende war, dass Ella halt an der Stelle stehen blieb und dadurch, dass ich da war, sie dann auf meine Anweisungen gehört hat. Das heißt, sie hat mir geglaubt und wir sind oben angekommen. Und wir haben das danach einfach nochmal nachgespielt, damit ihr das einfach ein bisschen greifbar habt. Und da will ich euch ein kurzes Video zeigen. Super gemacht, habe ich dann irgendwie nicht mal richtig aufgenommen. Auf jeden Fall, glaube ich, haben wir jetzt verstanden, um was es an der Stelle geht. Meine Tochter, sie hat mir vertraut, indem sie das getan hat, was ich gesagt habe. Ihr Glaube, ne? Dieser Glaubensinhalt, der Papa wird Recht haben, hat sich mit der Entscheidung gemischt, ja, ich will ihm vertrauen und sie war mir im Glauben gehorsam. Das sind übrigens die drei Punkte, die er dann auch im Heft findet, wenn er das nochmal nacharbeiten wollt, wie wir Glauben da halt auch definiert haben, wie sich das in der Bibel findet. Es ist ein Glaubensinhalt an das Richtige, das habe ich bei Manuel getan, aber ich habe mich nicht dazu entschlossen, das auch zu tun, im Glauben gehorsam zu sein. Und das ist wichtig, dass wir das jetzt verstehen. Jakobus wird immer wieder darauf zurückkommen und ich bitte euch, dass ihr das im Blick behaltet und euch einfach merken könnt. Deswegen durch diese Beispiele. Genau. Ich will nochmal auf Vers 15 und 16 etwas spezieller eingehen. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihm aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nutzt es? Jakobus wird konkret und er wird aus meiner Sicht an drei Stellen konkret, welche Werke er meint. Genau hier an der Stelle, indem er sich bezieht an den Text, auf den Text, den wir heute früh in der Austauschzeit hatten, wo es um Barmherzigkeit ging und um den Richtgeist, der in den Gemeinden wahrscheinlich vorhanden war. Und er nutzt das Abraham- und Rahab-Beispiel, um uns auszudrücken und deutlich zu machen, was dieser Glaube ist, von dem er weint und diese Werke, die er meint. Und hier an der Stelle, wie wird Jakobus konkret, nennt er Werke, die in Verbindung mit unserer Erlösung stehen. Wir dürfen uns fragen, wir müssten uns fragen, was sind Dinge, die ich ganz konkret erlebt habe durch Jesus Christus an mir selbst? Wie habe ich ihn erlebt? Und Gott war barmherzig mit mir selbst. Und das haben wir ja heute früh in der Argumentation auch in Jakobus 2, 1 bis 13 gehabt. Er war mir gegenüber barmherzig und er hat keine Parteiung angefangen. Und deswegen sagt Jakobus, ja, Barmherzigkeit ist deswegen ein Werk, was sich in unserem Leben zeigen sollte, weil Jesus uns gegenüber barmherzig war. Zum Beispiel könnt ihr nochmal das Beispiel vom barmherzigen Samariter lesen. Und ich habe mich dann gefragt, welche ähnlichen Werke nennt Jesus jetzt zum Beispiel auch noch weiter in den Evangelien? Und ich bin da stehen geblieben in der Gemeinderede in Matthäus 18. Die ist sehr eindrücklich. Ich muss sagen, dieses letzte Gleichnis, das ist so eins von denen, wo ich immer mal einen kleinen Schauer im Rücken runterlaufen habe. Und er nennt zum ersten Werke, die sich darauf beziehen, dass ich den Kleinen im Glauben nicht den Glauben nehme, ihnen in ihrer Entwicklung nicht im Weg stehe. Und er sagt da so eindrücklich, Jesus, dass es besser wäre, wenn ich so einer bin, dass mir ein Mühlstein um den Hals gehangen wird und ich ins Meer versenkt werde. Das ist wirklich krass. Das sind krasse Verse, die Jesus da nennt. Und Jakobus bezieht sich offensichtlich genau darauf, dass er sagt, hey, ja, Gott ist dir Kleiner gegenüber total loyal gewesen und er fördert dich in deinem Glauben. Und deswegen sollten wir das auch tun. Deswegen sollten wir auch die Kleinen fördern und ihnen nicht im Weg stehen. Und deswegen, liebe Gemeindeleiter, wenn ihr Leute habt, die frisch zum Glauben gekommen sind, erwartet manchmal einfach nicht zu viel von denen. Ihr müsst denen noch kein Spürchen geben oder was auch immer zu lesen und müsst auch manchmal vielleicht einfach nicht so viel krass erwarten, in Anführungszeichen, sondern sie fördern, in ihrem Glauben weiterzukommen. Das nächste, was Jesus dann nennt, das ist das Thema Reinheit. Er spricht von Abhacken und Rausreißen. Wir sind ja erlöst worden, weil wir unrein sind und sind berufen in ein Leben voller Reinheit. Und deswegen gehört es als Werk zur Erlösung dazu, dass wir uns ausstrecken nach Reinheit. Entschuldigung. Und das Letzte ist, und das ist dieses Gleichnis, was mich manchmal echt fertig macht, das ist dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, der einem nicht vergeben wollte. Dem vergeben wurde, und zwar so viel, dass man es nicht in ein reelles Maß packen kann. Und er dann, als er rausgeht, ihm gerade vergeben wurde, eine Person begegnet und dann sagt, du bezahlst mir jetzt alles und wirft ihn ins Gefängnis. Und dann dieser Vergleichspunkt in diesem Gleichnis, der macht mich fertig. Bin ich ehrlich. Wo dann da steht, ja, so wird euer himmlischer Vater euch auch tun. Als er zu dem unbarmherzigen Knecht gesagt hat, ich übergebe dich den Folterknechten. Und ja, Glaube ohne Werke ist tot und Jesus ist unfassbar krass, was das angeht. Wenn wir nicht barmherzig sind, wenn wir den Kleinen im Glauben verachten, wenn wir uns nicht nach Reinheit ausstrecken oder wir einfach nicht vergeben wollen, dann ist es eine Sache, auf die sich Jakobus hier bezieht und wenn er meint, dass Glaube ohne diese Werke tot ist, dann darf uns das auch mal herausfordern. Dann darf uns das jetzt mal richtig auch mal treffen und wir uns die Frage stellen, was machen wir damit? Und ja, ich will das vielleicht auch immer mal zwischendurch sagen. Es gibt diesen Jesus, wenn wir jetzt merken, wir sind belastet, wir haben genau so einen Punkt in unserem Leben, wo wir eben nicht die Werke haben, dann sind wir mühselig und beladen und wir dürfen als mühselige und beladene zu diesem Jesus gehen, der am Kreuz genau dafür gelitten hat. Es ist nie zu spät für Umkehr. Und deswegen bitte ich euch, das auch immer mitzuhören. Und deswegen, auch wenn das nicht unbedingt im Text steht, will ich euch immer wieder daran erinnern, hey, erinnert euch daran. Ich muss mich auch immer wieder erinnern, weil ich vergesse es ganz oft. Es gibt Rettung bei diesem Jesus, der beschwerte Herzen annimmt. Ja, und ich will noch einen kleinen Schritt weitergehen. Das steht jetzt wirklich nicht unbedingt in den Text, aber gerade bei dem Thema Barmherzigkeit ist mir aufgefallen, dass es manchmal darum geht, dass wir auch eine Sünde dahinter noch gar nicht abgelegt haben. Also zum Beispiel, wenn ich nicht barmherzig bin, sondern den Reichen bevorzuge, wie das Jakobus hier sagt, oder auch den, der ein bisschen riecht in der Gemeinde, den sozial Benachteiligten, würde ich jetzt mal sagen, dann hat es damit zu tun manchmal, dass mein Herz noch habsüchtig ist. Und weil eben ganz oft die Diskussion gerade an dem Text mit Paulus gemacht wurde, habe ich mir gedacht, ich schweife kurz aus und beziehe mich auf 1. Korinther 6, Vers 9. Weil dieser Text genauso krass ist wie Jakobus auch. Nur das schiebt man Paulus manchmal gar nicht so in die Schuhe. Und es sind manchmal diese Sünden, die wir im Hintergrund noch nicht abgelegt haben, die dazu führen, dass wir diese Tatsünden unterlassen, diese Tatwerke unterlassen, also Unterlassungssünden, weil wir eben noch nicht abgelegt haben. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Das ist genauso krass wie Glaube ohne Werke ist tot. Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch mit Männern Schlafende, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und ich will uns herausfordern, dass wir uns Gedanken machen, woran das liegt, dass wir manchmal einfach nicht barmherzig sein wollen. Vielleicht liegt das daran, dass in unserem Herzen noch tief inne drin sich was befindet, was nicht richtig ist. Oder nochmal anders ausgedrückt. Ich kenne wirklich auch einige Menschen, die glauben von sich, sie glauben wirklich richtig. Sie glauben, sie sind gerettet. Aber offensichtlich, wenn man sich ihr Leben anschaut, ist ihre Identität nicht Christus, sondern der Alkohol, sondern Unzucht, sondern Götzendienst, sondern Habsucht. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich will uns herausfordern, wenn du weißt, dass du ein Kind Gottes bist und man erkennt das an seinen Werken, dann darfst du jetzt immer wieder, wenn dir das auffällt, zu Jesus Christus rennen und sagen, ich danke dir, dass du mir vergibst und ich danke, dass du mir wieder vergibst. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, hey, ja, ich bin da total betroffen. Ich merke, der ist ja noch gar nichts. Denn ist das die Chance schlechthin, dass du heute zu diesem Jesus rennst? Denn man kann auch einfach irgendwann mal beginnen. Wenn man merkt, ja, mein Glaube ist nur behauptet. Mein Glaube, der besteht nur aus, was für wahr halten, was für richtig halten, abnicken, was die Gemeinde sagt. Vielleicht auch irgendwo kleine Dienste damit zu übernehmen. Denn es ist heute der Zeitpunkt, zu sagen, hey Gott, ich kann's nicht. Ich brauche deine Vergebung, ich brauche dich. Mir ist es wichtig, mit dir ein Leben zu beginnen, denn ich weiß, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden. Wir wollen weitergehen im Text. Und Jakobus verstärkt dieses Thema nutzlos, indem er halt noch sagt, dass Glaube ohne Werke nicht nur nutzlos, sondern tot ist. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Das ist ja noch mehr als nutzlos. Nutzlos liegt vielleicht irgendwie noch schlafend in der Ecke. Tot ist aber halt einfach tot. Und wir dürfen uns die Frage stellen, bin ich so ein Plaste-Weihnachtsbaum, der vielleicht von nach außen gut aussieht und der auch schmückbar ist, vielleicht schon ein bisschen zu gebrauchen, der gut aussieht, aber eigentlich tief drin ist kein Leben, keine wirkliche Werke. Und das sieht man zum Beispiel, wenn Jesus die Pharisäer und das Volk in Johannes 8 dann kritisiert, dann sagt er ihnen genau das, du die Werke eures Vaters, des Teufels. Und deswegen seid ihr nur Christbaumständer, Halter, was auch immer, aber nicht lebendig, keine echte Fichte, in der Leben steckt. Und jetzt kommt es zu meiner Meinung nach ersten komplizierten Vers im Jakobusbrief. Jakobus 2, Vers 18. Jakobus wiederholt sich wieder und er macht es etwas komisch. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Der Vers, der ist mir ehrlich gesagt ganz lange in der Vorbereitung ein bisschen zu viel gewesen, weil ich echt nicht genau wusste, was will mir Jakobus damit sagen. Ich will einen Versuch starten und weil ich mir gedacht habe, es wird in der, wenn man dazu ein paar Auslegungen liest, es wird wirklich in zwei verschiedene Richtungen ausgelegt, habe ich gedacht, ich rede ganz kurz über diese zwei verschiedenen Richtungen und meine und sage dann, was ich meine. Aber ihr könnt das einfach prüfen, ihr dürft gerne da auch Kommentare dazu lesen, das schadet nicht. Das ist mal, wenn man so ein bisschen Lust auf Theologie hat, das kann man an dem Vers gut üben. Weil da kann man schön in zwei Richtungen abbiegen, sag ich mal. Und das erste ist, dass man, du hast Glauben und ich habe Werke, dass Jakobus da eine imaginäre Gegenseite zitiert. Ja, dass man sagt, Jakobus zitiert eine imaginäre Gegenseite, die dann eben sagt, na ja, es gibt halt zwei Wege. Du hast den Weg des Glaubens und ich habe den Weg der Werke. Und das habe ich auch meistens gedacht und meistens gelesen, als ich mich darauf vorbereitet hatte, habe mich aber immer gefragt, warum bezieht sich Jakobus denn nicht nochmal in dem restlichen Text auf diese Werke, auf diesen Weg der Werke? Und deswegen glaube ich mittlerweile, dass es darum geht, also um noch dazu zu sagen, wahrscheinlich ist es sprachlich und grammatisch aus dem Griechischen her logischer zu meinen, es ist eine Gegenseite, die er zitiert und dann widerlegt. Und dann zum anderen glaube ich aber, dass Jakobus keine Gegenseite zitiert, sondern einen Gleichgesinnten, der dasselbe meint. Und das sieht man, wenn man inhaltlich da mal ein bisschen drauf schaut und ihr habt das im Heft abgedruckt und ich habe gedacht, ich bringe euch das nochmal mit, diese Verbindungen. Er zitiert meiner Meinung einen Gleichgesinnten und sagt, hey ja, der derselben Meinung ist und sagt, ja, du jemand, der den behaupteten Glauben hat, du hast Glauben, ja, dann zeig mir dein Glauben ohne Werke. Und er sagt damit implizit, naja, da ist halt nicht viel über. Und dann sagt er, und ich habe Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Und ja, man erkennt an den Werken, dass jemand Glauben hat. Jesus sagt das, hat Michi gestern schon zitiert. Und auch, ja, in meinem Leben erkenne ich das. Wisst ihr, ich bin so froh, dass ich Jesus habe. So, ich kann mal noch den Fall dazu machen. Ich bin so froh, dass ich Jesus habe. Als ich auch so alt war, in dem Alter, wo ich hier einen Milchreis falsch gekocht habe, da hat meine Mutter mal zu mir gesagt, weil ich halt so ein jähzorniger Typ bin, Gerd, wenn du so weitermachst, wirst du irgendwann mal jemanden umbringen in deinem Zorn. Und sie hat recht. Sie hatte recht. Wisst ihr warum? Weil wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder meine, dass irgendwo anders irgendwo Unrecht ist, dann ist mein Charakter natürlicherweise eher so, dass ich dann dazwischen werfe mich und dazwischen haue. Und gerade in den Konflikten, die ich mit meinen Brüdern hatte, hat sich das ganz oft gezeigt, dass ich da völlig übertrieben, völlig krass, völlig fremdgesteuert reagiert habe. Und ich bin so froh, Jesus zu haben. Ich bin damit noch nicht fertig mit dem Thema Zorn. Und gerade als ich Kinder hatte, hat Gott mir wieder Sachen gezeigt, wo ich echt gedacht habe, das kann doch gar nicht sein, dass es noch da ist. Aber ich kann einfach nur bezeugen, das ist Geniales, was Jesus in meinem Leben schon getan hat. Es ist wirklich toll zu sehen, dass ich über viele Dinge ganz, ganz viel entspannter sein kann als noch vor 10 Jahren, weil Jesus was in mir getan hat. Ich kann, weil Jesus in mir was getan hat, sagen, ja, ich kann aus meinen Werken, dass ich nicht mehr so schnell zornig werde, wie vielleicht manchmal früher. Das kann ich zeigen, ja, ich bin Christ. Und das macht übrigens auch der erste Johannesbrief. Der nennt ja am Ende auch konkrete Glaubenswerke. Und dazu will ich auch nochmal sagen, ja, wie ist das vielleicht bei jemandem, der jetzt neu bekehrt ist? Also ich habe jetzt vor kurzem jemanden begleiten dürfen, der zum Glauben gekommen ist. Und ich habe mich gefragt, ab wann ist diese Person jetzt nur wirklich gläubig? Und dann habe ich mich an meine Predigtvorbereitung erinnert und habe gedacht, ja, wenn er Werke hat. Und das Spannende war, dass diese Person manches einfach noch gar nicht verstanden hatte. Sie konnte noch nicht mal zu jedem Inhalt Ja sagen, zu dem wir jetzt vielleicht alle Ja sagen würden. Aber ich habe gesehen, der Junge, der hat offensichtlich gesagt, ja, Jesus, ich brauche dich. Der erste Johannesbrief nennt das als ein Glaubenswerk, dass wir unsere Sünde bekennen. Dann ist er treu und gerecht und wir uns selbst betrügen, wenn wir die Sünde eben nicht bekennen. Und ich habe gemerkt, ja, wenn der ist ja immer gerne mal Auto gefahren, ne, oder fährt viel Auto. Und wenn er dann jemanden gesehen hat, der nicht so fährt wie er, da ist er halt fluchend ausgerastet in seinem Auto. Und er hat gesagt, ja, ich habe gemerkt, in mir ist eine Kraft gewesen, die gesagt hat, nein. Und er hat gesagt, ich durfte das bekennen und merkte schon, es ist besser geworden. Ich fand das so genial, wo ich gemerkt habe, ja, er hat das bekannt. Für ihn war das wichtig, dass es in seinem Leben Stück für Stück rauskommt, dass er beim Autofahren andere Leute anflucht und ausrastet dabei. Und ich habe mir gedacht, Halleluja, offensichtlich kann man in ihm ein kleines Glaubenswerk sehen. Er bekennt seine Sünde und er geht erste Schritte, diese Sünde zu lassen. Weil das Problem ist einfach, und das war, glaube ich, auch der Nagel, den ich im Kopf hatte, als ich so ganz jung war. Ich habe immer gedacht, dass Heiligung, also Werden wie Jesus, dass sich mehr Werke entwickeln, das funktioniert wie Quantenphysik. So nach dem Motto, man hat ein Energielevel, dann erkennt man was und dann springt man automatisch ins nächste. So mit einem Moment so, da ist irgendwas passiert und dann plötzlich ist alles gut. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann noch jahrelang mit mancher Sünde kämpft, ja, dann denkt man sich, das kann doch gar nicht sein, stimmt irgendwas nicht. Und ich durfte dann mehr oder weniger auch leidvoll erkennen, dass Glaubensleben eben eher wie langsame Mechanik funktioniert. Eben nicht wie Quantenphysik, sondern eher so ganz langsam, kleine Schritte gehend, auf die Schnauze fallen, Sünde bekennen, wieder aufzustehen, weil das Sprüche sagen, und wieder weiterzugehen. Und ich glaube, dass das manchmal der Nagel ist, den wir im Kopf haben. Und wir dürfen auch manchmal einfach uns sehr, sehr freuen über diese kleinen Dinge, die Jesus in unserem Leben schon tut. Schon nur, wenn wir eine Sünde bekennen und fröhlich bekennen, weil wir sie erkannt haben. Und dann erste kleine Schritte gehen zu Jesus. Und dann kann man auch sagen, ja, ich kann dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Und dann bezieht sich Jakobus, weil er dreht noch eine Ehrenrunde, im Vers 19 dann wieder weiter zu diesem jemand um und kommt wieder auf seinen Glauben zu sprechen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Und er bezieht sich dabei auf dieses Glaubensbekenntnis vom Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. 5. Mose 6, Vers 4. Und das ist das Spannende, ne? Dass nicht mal das Bejahen von tiefer Theologie ausreicht, um gerettet zu sein. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Gerade so, wenn wir aufgewachsen sind in so einer Kultur, die Wissen ganz hoch hängt. Gerade noch heutzutage in Zeiten von künstlicher Intelligenz kannst du jedem, wenn du ein gewisses Charisma hast, alles verkaufen. Aber irgendwann wird dieses Kartenhaus zusammenbrechen. Selbst wenn du bejahst, dass es den drei einen Gott gibt, das ist wirklich schon tiefe Theologie, dann wird das nicht ausreichen, weil du keine Werke hast. Wow, das ist stark. Und jetzt wird's lustig, schon fast ein bisschen. Und irgendwie finde ich diese Angriffslustigkeit, die Jakobus da an den Tag legt, schon fast ein bisschen befremdlich. Auch du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Also Jakobus, der wird dann schon ein bisschen sarkastisch und angriffslustig. Naja, also wenn man dann eine Person mit Dämonen vergleicht, das ist schon echt hart. Und er sagt, hey, du bist nicht besser als der gewöhnliche Dämon, der auch glaubt, dass es den dreieinigen Gott gibt. Aber die zittern halt und haben keine Liebesbeziehung. Ja, es ist schon einfach spannend, was da steht. Und jetzt wird, wir müssen ja ein bisschen weiterkommen, jetzt wird Jakobus noch einmal konkret, indem er das Beispiel von Abraham anbringt. Und ich lese nochmal ab Vers 21. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ich will jetzt nicht auf jedes Detail eingehen. Wie gesagt, ihr habt ein Heft, da steht noch manche griechische Begriffe an der Stelle erklärt. Da könnt ihr auch noch mal tiefer reinarbeiten. Ich will uns jetzt aber noch mal herausfordern und fragen, wie wird Jakobus denn an der Stelle nun konkret? Weil ich habe mich gefragt, wenn er da vorher konkret von Barmherzigkeit gesprochen hat und Abrahams Glaube sich beweist, dass er seinen Sohn Isaak geopfert hätte, dann ist das ja irgendwie ein Unterschied. Und deswegen glaube ich, dass Jakobus uns jetzt darauf hinweist, auf eine zweite Richtung, wie Glaubenswerke aussehen. Und zwar, Jakobus nennt Werke, die durch Hoffen und Vertrauen auf Gottes Verheißung begründet sind. Ich will euch da mal kurz ein Video von John Piper vorspielen. Die Frage ist die, kann ich wirklich sagen, dass Gott mir ausreicht? Gott gibt uns unendlich viele Verheißungen bezogen auf unser Leben. Und wir sind versucht, uns auf so viele Dinge zu stellen und unser Herz ranzuhängen. Und ich fand das so krass, ne? Seine Frau, nennt John Piper hier, seine Gesundheit. Und es stellt dann die Frage, hey, bleibt Gott genug? Und ich finde, das ist mir übelst krass an dem Abraham-Beispiel. Abraham, der zeigt, dass ihm Gott genug war. 1. Mose 15 ist diese Verheißung, auf die sich hier der Text bezieht, wo steht, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und das Spannende ist, dass ich dann, ein paar Jahre später, dann in 1. Mose 22 erst das erfüllt, was hier steht, wo Gott Abraham so weit geführt hat, Stück für Stück, dass er diese Entscheidung treffen konnte, das Liebste in meinem Leben werde ich opfern, weil Gott es von mir verlangt. Und das ist einfach krass. Spannend übrigens ist in der Zwischenzeit, Abraham auch manchmal ziemlich gefallen ist und auch ein bisschen, manchmal schon fast gegenteilige Werke von dem getan hat. Aber das tut nichts zur Sache. Sondern es geht darum, dass Abraham bereit war, sein Liebstes zu opfern. Und in dem Hebräerbrief liest man dazu halt noch, dass Abraham das bereit war zu tun, weil er wusste, Gott hat es mir versprochen, mit meinem Sohn wird er ein Volk machen. Und da war es noch alternativloser als schon bei dem Versprechen in 1. Mose 15. Und er wusste, wenn ich den jetzt opfere, muss er ihn wieder auferstehen lassen, weil sonst geht's gar nicht anders. Und das ist so phänomenal. Er hat auf diese Versprechen Gottes gesetzt und hat gesagt, ja, ich weiß, dass Gott seine Versprechen hält und deswegen bin ich bereit, mein Liebstes zu opfern. Und das Ding ist halt, dass wir ganz oft unser Herz an Dinge hängen, an Wünsche, an Träume, weil wir eben unterbewusst glauben, dass Gott eben doch nicht ausreicht. Und auch hier will ich nochmal sagen, es entwickelt sich was. Abraham, der hat auch eine Weile gebraucht, um diese Entscheidung treffen zu können, wirklich seinen Sohn zu opfern. Aber hey, es kann vielleicht losgehen, dass du opferst, auf Hoffnung nehmen, weil du weißt, dass Gott der ist, der dich versorgt, dass du anfängst, deine nicht mehr ganz so krass auf NFL zu setzen, sondern viel mehr auf Reich Gottes zu bauen. Ja, das kann vielleicht der Punkt sein, wenn du jetzt hier relativ frisch dabei bist. Ich kenne das aus unserem Jugendkreis damals. Ne? American Football ist groß im Kurs. Wenn man da dann sagt, hey, ja, ich will diese Zeit, wo ich glaube, ich brauche das, um zur Ruhe zu kommen. Ich will die opfern. Weil Gott mir verspricht, dass er mich füllen will, weil er der sein will, der Brunnen ist, aus dem ich mein Wert und auch irgendwie meine Erfüllung und meine Entspannung bekommen kann. Und ja, dann kann es sein, dass du sagst, ja Gott, ich verzichte auf gewisse Urlaube, weil ich, weil ich dein Reich bauen will, weil es mir wichtiger ist, vielleicht keine 2000 Euro auszugeben, sondern nur 1000 Euro und den Rest zu spenden, weil ich mich in dein Reich investieren will. Und du hast versprochen, dass du mich versorgst und deswegen will ich auf Hoffnung hin die Entscheidung treffen, das zu opfern. Und ja, unser Glaube wird auch dann geprüft und das sind wir wieder bei Jakobus 1, bei dem Text vom Karl. Und das ist wirklich total krass, wenn es ans richtig Eingemachte geht. Und dann wieder die Fragen, die wir heute früh auch im Heft hatten, ne, in dem Teil, was ist das, wo du richtig merkst, da ist was in dir, da hängst du dein Herz ran. Geh diese Frage nochmal durch, konzentrier dich nochmal darauf, heute Abend vielleicht, morgen früh oder vielleicht auch nachts, ob es am besten zur Zeit spielt, geht. Und frag dich Gott, und frag dich im Gebet mit Gott, hey Gott, wo ist was? Prüfe mich, zeig mir das, wo mein Herz wirklich dranhängt. Und diese Entscheidung zu treffen, ja Gott, ich will es dir opfern. Und ich weiß das selbst, das ist oft eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Und es hat mit unseren Emotionen zu tun. Wenn wir gewisse Wünsche nicht erfüllt bekommen, die wir uns so sehr wünschen, nachdem wir uns sehen, was auch mit unseren Bedürfnissen zu tun hat und wir bekommen es einfach nicht, dann ist diese Entscheidung, wie Abraham sie gefällt hat, den Sohn zu opfern, was Großes. Dann kann es sein, dass du, wenn du depressiv bist, dass du dich eben nicht umbringst, sondern weil du die Verheißung hast, dass Gott dich versorgen will, das eben nicht tust. Das kann auch so ein kleines Glaubenswerk sein. Dann kann es sein, dass du den Mut wieder ganz neu aufnimmst, weil du sagst, hey Gott, ja, meine Zerstreuung, da setze ich meine Hoffnung drauf an diese YouTube-Videos, die ich mir angucke, dass du mir da die Erfüllung gibst. Und ich will das nicht mehr. Ich will mich darauf bauen und setzen, dass du der bist, der mir alles gibt. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich jetzt überziehe, aber mir ist es wichtig, dass wir uns ganz nah diese Frage stellen. Weil es geht da um alles. Es geht um lebendig oder tot. Und es geht dabei darum, ein Leben zu führen im Licht, wodurch wir ganz Mensch sein können. Das dritte Beispiel ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ. Jakobus wird an der Stelle aus meiner Sicht ein drittes Mal konkret. Und zwar nennt Jakobus Werke, die sich in unserem Bekenntnis äußern. Und ich habe dazu mal noch einen Römerbriefvers mitgebracht. Römer 10, 9 bis 10. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Ich finde diese Rahab-Geschichte irgendwie lustig. Wisst ihr warum? Weil, ich habe mit Katrin davor schon drüber geschrieben, also es ist einfach total witzig, dass Rahabs Glaubenswerk daran besteht, dass sie lügt. Und das Spannende ist, dass ihre Lüge zum Ausdruck bringt, dass sie sich zum Volk Gottes hält und eben nicht zu den Leuten von Jericho, nicht zum Volk Kanaan, sondern sie bezeugt mit einer Lüge, das Glaubenswerk ist eine Lüge, indem sie sagt, ja, ich bekenne mich zu Gott. Dieses Bekenntnis spricht sie aus, als die Spione da sind und sie die dann versteckt. Und dann folgt diese Lüge, indem sie sozusagen indirekt durch diese Lüge bekennt, ich bekenne mich zu Gott. Ja, und das ist wie so ein drittes Glaubenswerk, auf das ich mich jetzt nochmal kurz beziehen will. Und auch mit dieser Verbindung zu Römer 10, 9 bis 10, lest euch das nochmal durch. Es gehört zu unserem Glauben als Werk dazu, dass wir ihn bekennen. Gott mehr fürchten als den Menschen. Hab ich ausgemacht? Kannst du eine Folie weitermachen? Irgendwie geht's gerade nicht mehr. Ja. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und da sind wir wieder am Anfang. Jakobus ist ein paar Kreise gefahren und wir sind zum Schluss angekommen, wo wir eigentlich gestartet haben. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, also wenn du eine Leiche vor dir hast, dann ist da halt nichts mehr drin. Die ist tot und genauso ist der Glaube ohne Werke tot. Ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ui. Jakobus, der beweist, dass echter rettender Glaube nur mit Werken gedacht werden kann. Ich hoffe, das haben wir verstanden. So ist es halt. Auch wenn es das manchmal nicht so passen will. Und er nennt aus meiner Sicht in diesem Text drei konkrete Bereiche. Es ist einmal Werke, die in Verbindung mit unserer Erlösung stehen. Jakobus nennt Werke, die durch Hoffnung und Vertrauen auf Gottes Verheißung begründet sind, das ist Abraham. Und Jakobus nennt Werke, die sich in unserem Bekenntnis äußern, ihm gegenüber. Amen. Ich will beten. Gott, ich danke dir so sehr, dass du ein guter Gott bist. Und ich habe das jetzt wieder erlebt, ich habe das in letzter Zeit erlebt und wie du mir viel Gnade geschenkt hast, jetzt diese Predigt zu halten. Das berührt mich wirklich tief. Du bist groß, du bist unfassbar genial, größer als mein Verstand und mein Vermögen. Und ja, auch größer als unser Verstand und unser Vermögen ist ganz oft, was du von uns willst und forderst. Und ich bitte dich nochmal ganz eindringlich, dass du uns heute ganz nah wieder neu an dein Herz geführt hast. Und dass wir bereit sind, wirklich das zu tun, was du von uns willst. Dass unser Glaube nicht folgenlos bleibt, sondern dass er Werke hat. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst und gleichzeitig erinnerst, dass du so ein guter Gott bist, bei dem Vergebung ist. Ein guter Gott bist, zu dem man sich hinwerfen kann. Zu dem man zeigen kann, wer man ist. Und ich danke dir, dass wir, wenn wir deine Gebote tun, dass wir damit zu dem werden können, wie du uns als Mensch gedacht hast. Das ist wirklich genial. Amen.
Das war's für heute. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.